Ja, danke Nils. Wir sind etwas über der Zeit, aber das ist Open Source gemäß. Es ist fertig, wenn es fertig ist. Und machen jetzt weiter. Ich möchte ein bisschen was erzählen über die Herausforderungen an Open Source, Lobbyarbeit, kommerziell, nicht kommerziell. Wir hatten eben schon die Themen. Ich habe mein Jackett dem Wetter gemäß zu Hause gelassen, mein Schlips ist im Rucksack. Und solange der Dresscode noch der gleiche ist wie der beim Staatssekretär, fühle ich mich da auch noch okay. Ja, ich möchte was zum Thema sagen, Lobbyarbeit und wer macht eigentlich Lobbyarbeit für Open Source und aus welchen Beweggründen und wie entwickelt sich das? Einen zweiten Punkt möchte ich legen auf dieses Thema, keine Panik wegen Freiburg, keine Panik wegen Auswärtiges Amt und das mal ein bisschen begründen aus meiner Sicht. Ein weiteres Thema ist, dass ich ein bisschen eingehen möchte auf das Thema Open Source. Als mit dem Unterschied Community-Driven Business, Business-Driven Community, da gibt es Aspekte, die immer stärker zutage treten. Und ich möchte am Beispiel Microsoft ein bisschen mehr und an den Beispielen Google entsprechend mehr nochmal rausarbeiten, was die Herausforderungen sein könnten im Zusammenhang mit anderen Marktführern in diesem Bereich. Ganz zum Schluss, wenn noch Zeit ist, da habe ich aber heute Abend eigentlich noch einen eigenen Vortrag zu. Allerdings zeitgleich mit einem anderen kann ich noch was sagen zum Thema Preisfindung und wie man eigentlich Open Source Software heutzutage verkauft. Fangen wir mal an mit dem Thema Lobbyarbeit. Lobbyarbeit für Open Source fand ganz originär durch die Gralshüter statt, nämlich die Free Software Foundation zum Beispiel oder die deutlich später gegründete OSI. Und die Free Software Foundation macht natürlich Arbeit auf Graswurzelniveau, das heißt auch sehr entschieden und verteidigt die GPL und macht das auch völlig richtig bis heute. Das heißt, wir haben dort die Leute sitzen, die am energischsten die Rechte von freier Software verteidigen, die schon mit Open Source Software beschränkt was anfangen können, sie von freier Software reden als Begriff und nicht wie in freiem Bier. Und das ist eine Geschichte, die weitergeht und die auch wichtig ist, immer schön begleitend neben Aspekten, die danach kommen. Nämlich, wenn wir uns mal anschauen, was zum Beispiel in Deutschland danach kam, Stichworte sind Linux-Verband, Linux-Tag e.V., natürlich LISOC, USBA, USBF und so weiter. Und die inzwischen Lobbyarbeit machen, schon seit zum Teil über 10 Jahren, dass menschengetrieben ist. Wenn man hier aufzeigen ließe und sagte, wer war schon im Linux-Verband und dann nach und nach die Hände senken lässt, wer war in LISOC, wer war in USBA, dann findet man die Gesichter von ganz vielen alten Kämpfern in diesem Feld und auch Kämpferinnen in diesem Feld, die gesagt haben, ja, wir müssen was machen. Und das sind alles Aspekte, die im Grunde ein e.V. gebraucht haben, um das Engagement von Menschen nach vorne zu treiben. Also zum Beispiel auch Nils Magnus hier oder Peter Ganten oder der erwähnte Elmar Gese, das sind alles Menschen, die das nach vorne getragen haben. Und entsprechend ist das auch zum Teil sehr individuelles Lobbyarbeiten. Und man sieht heutzutage, wenn die Standpunkte so langsam auseinandergehen, dass da sehr interessante Diskussionen kommen. Danach kam eigentlich die Lobbyarbeit, die ganz tief von Firmen nach vorne getragen wurde, als nämlich tatsächlich Open Source kommerziell wurde. Also ich mache lieber Quadranten auf. Ich sage nicht kommerziell, Open Source, nicht Open Source. Es gibt beides von beiden. Ganz wichtiger Punkt. Es gibt nicht kommerzielle Open Source Software, es gibt nicht kommerzielle Closed und genauso gibt es das kommerziell in Open und nicht kommerziell. Wichtig ist für mich, dass wir danach eine Firmenaktivitäten hatten, die sich an so Stichwörtern hängen wie OSADL, das ist ein Embedded Linux Verband, Topcased, das ist ein Framework für den Einsatz von Open Source in kritischen Systemen. Da ist zum Beispiel Airbus ganz vorne dabei. Dann haben wir AUTOSAR, da geht es auf einmal um Automotive. Und da geht es auch nicht immer nur im Embedded, sondern auch mal um Dinge, die ganz stark auf dem Display arbeiten. Oder es gibt Digitalstrom, eine relativ neue Geschichte, die sich nur um das Thema Open Source im Bereich Smart Metering und intelligente Stromnetze drehen. Und das sind die Themen, die komplett aus Firmensicht nach vorne getrieben werden. Und da ist dann die spannende Frage, arbeiten die eigentlich auch in die gleiche Richtung? Arbeiten die in unterschiedliche Richtungen? Und was wir nicht vergessen dürfen, ist die Presse. Wir haben eine Presse, die eben auf einem bestimmten Topic arbeitet. Wir haben das Linux-Magazin Heise Open und wir haben jede Menge freie Journalisten, die für Open Source schreiben und die natürlich auch Lobbyarbeit machen und Interesse getrieben sind. Und entsprechend muss man auch dort immer genau aufpassen, wer schreibt da was, warum. Da sind nicht alle Artikel pro Open Source und manche Artikel sind pro Open Source, sind aber vielleicht 10 Jahre hinter der Zeit. Und dann gibt es vielleicht noch den Bitkom, da gibt es einen Arbeitskreis, in dem bin ich auch unterwegs, der ist überhaupt gar keine Lobbygruppe Open Source, sondern der hat es sich zur Aufgabe gemacht, innerhalb des Bitkoms für eine Open Source Awareness zu sorgen, bei den Mitgliedern des Bitkoms, die nun so breit aufgestellt sind, klassische Leute wie eine Siemens oder Microsoft und auf der anderen Seite eben auch Open Source basierende oder gegründete Unternehmen wie wir oder eine Tarent oder andere. Also hier immer genau gucken, wer macht eigentlich was. Und der erste wichtige Punkt ist, bei dieser ganzen Lobbyarbeit kommerziell von Open zu trennen. Das hatte ich eben schon gesagt. Ich hatte eben im Vortrag des Staatssekretärs wieder die Unterscheidung zwischen kommerzieller Software und Open Source Software. Das ist eine Lebensaufgabe, das zu trennen. Und zwar bis runter, da erzähle ich heute Nachmittag was dazu, bis runter aufs Vertragsrecht. Wenn wir ein EVB-IT-Softwareüberlassung Typ A machen, wo wir Standardsoftware zu einem Kunden der öffentlichen Hand tragen, ist es wirklich ganz egal, ob das ein Microsoft Word ist oder ein Red Hat Enterprise Linux. Also das ist eine Thematik, die kann man gar nicht oft genug betonen. Kommerziell bedeutet, wie viel Geld kriege ich für etwas auf Basis irgendeines Vertrages. Open oder nicht heißt, wie wird der Quellcode überlassen. Ich war neulich in einem Arbeitskreis, wo PwC eine Studie machen sollte zum Thema Geschäftsmodellwahl nach Startup. Und da mussten wir dieses Ding auch mehrfach umschreiben, weil das immer wieder durcheinander gebracht wurde zwischen einer serverbasierten Lizenz bei Microsoft und auf der anderen Seite einer Open Source Überlassung von GPL Software. Also hier ganz wichtig, zwischen kommerziell, nicht kommerziell und Open zu trennen. Viele Pro-Leute haben auch inzwischen das Problem, Open Source als bedrohte Art schon festzustellen, bloß weil irgendwer in die andere Richtung migriert ist, und dann laut Panik zu machen. Für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, dass diese Open Source Community, nachdem sie so erfolgreich den Hype Cycle an der Spitze jetzt überschritten hat, jetzt wirklich sich auf dieser langfristigen wachsenden Entwicklung auch wohlfühlt. Das heißt, keine Panik, wenn eine Stadt Freiburg überlegt, mal Open Office nicht mehr einzusetzen oder das Auswärtige Amt sagt, nee, wir wollen jetzt keine Linux Desktops einsetzen. Und bei genauer Betrachtung zum Beispiel hätte ich es im Auswärtigen Amt auch so gemacht. Ich hätte niemals dieses System übernommen aus drei verschiedenen Distributionen, von denen das eine wesentliche Team nicht mehr im Amt ist und dem neuen Amtsleiter dort irgendwelche Reste vor die Füße geworfen hat. Also da bitte aufpassen. Die Panik für Open Source Software ist nicht angebracht, denn im Grunde ist das eine beruhigende Nachricht, weil, wie Werner Knobelich immer sagt von der Red Hat, Zeit der Evangelisierung ist vorbei. Für mich ist das immer eine Aufforderung an ihn, die Visitenkarte von Jan Wildebohr einzusammeln, der für Red Hat arbeitet und da Linux-Evangelist draufstehen hat, weil Red Hat zu Recht sagt, dass wir mit Linux komplett in der Fläche sind. Wir sind überall und es geht jetzt darum, das Thema Open Source zu entwickeln. Auch hier wieder genau aufpassen, wo ist Lobbyarbeit für Open Source eigentlich nur schädliche Agitation? Also wo wird verwechselt zwischen einer Religion, einer Ideologie, die über alles gestellt wird und wo machen wir wirklich Dinge für den Benutzer? Denn das ist ja das, was wir hier in Wirklichkeit erleben, sozusagen aus der Psychologie, nämlich der Konflikt zwischen Autonomie und Bindung. Wer das kennt von Kindern, die wollen immer raus, die wollen immer unabhängig sein und kaum sind sie draußen, kommen sie wieder zurück. Das kennen wir in allerlei Zweierbeziehungen, das kennen wir überall raus und das kennen wir auch von Open-Source-Entwicklern und ihren Benutzern. Dass die Open-Source-Entwickler sagen, ich will hier selber entwickeln, frei, bestimmt alles machen. Und auf der anderen Seite hat die Software-Nutzer, die dem Entwickler sagen, nee, bitte mach mal genauso, wie ich das brauche. Und dann sitzen wir in genau den gleichen Mechanismen wie ein Softwarehersteller, nur dass die Bindung nicht so stark ist. Die geht nämlich nicht über das Geld, sondern über sehr indirekte Mechanismen. Und wer hier Panik macht oder wer hier falsch arbeitet, der muss sich dann fragen lassen, in welchem Regime will er arbeiten, im Bereich der nicht kommerziellen Open Source Software oder im Bereich der kommerziellen Open Source Software. Ein ganz wichtiger Punkt. Und hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht so weit kommen, wie das mal jemand sagt, Qualitätsmanagement und Dokumentation verrät die Ziele von freier Software. Was soll das heißen? In dem Moment, wo ich nicht mehr hacke und mache und tue und mich um meine Sachen kümmere, sondern für den Kunden kommerzielle Dienste bereitstelle, bin ich eigentlich aus dem Open-Source-Regime raus, sondern ich mache ja eigentlich proprietäre Software, in dem Sinne, dass das, was ich damit erziele, mein Geld ist und zum Beispiel dann eben nicht sozialisiert wird. Also da aufpassen, diese Thematiken immer schön auseinanderzuhalten. Wichtig ist auch, dass wir immer wieder die Waage finden zwischen dem Ansatz, den ich eben gesagt habe, Open-Source-Software ist fertig, wenn sie fertig ist. Niemand zwingt ein Open-Source-Team mit einer Sache rauszukommen. Ich sage da gleich was zu, wenn wir uns über Samba unterhalten. Auf der anderen Seite eben aber dann doch die Kunden und die Benutzer im Blick zu halten. Und deswegen die entscheidende Frage für jemand, der Open-Source-Software machen will, ist, wo und wofür? Für wen mache ich Open-Source-Software und wo mache ich das? Mache ich das in der Uni, mache ich das in Firmen, mache ich das konsortial mit mehreren Firmen? Und allein darauf kommt es an, wie man nachher auch seine Lobbyarbeit macht, also sein Marketing und Vertrieb. Denn wenn wir Lobby für Open-Source-Software machen, so selbstlos wie wir sind, es geht darum, eine Idee gegen eine andere Idee durchzudrücken. Sonst hieße es nicht Lobbyarbeit. Und man muss sich dann auch nicht wundern, wenn andere Leute auch Lobbyarbeit machen und auch mal mit unfairen Mitteln spielen. Denn auch im Open-Source-Umfeld wird zum Teil mit unfairen Mitteln gekämpft. Das ist immer schwierig, so etwas zu sagen, aber das stimmt, dass natürlich bestimmte Aussagen auch so generalisiert sind, dass sie zum Teil eben nicht mehr zutreffend sind. Aber da muss man jetzt nicht vor Scham in den Boden versinken. Das ist erstens selten. Zweitens machen das die anderen genauso. Denn ein entscheidender Punkt ist für mich immer, gute Open-Source-Software begründet sich aus sich selbst. Das geht an den Vortrag des Staatssekretärs eben ran, wenn er sagt, naja, wir haben ja im Land Berlin wir wollen einen wachsenden Anteil von Open-Source-Software im Land Berlin haben. Das spricht sich gut auf dem Linux-Tag. Ob es beim Microsoft-Frühstück dann noch so genauso heißt, ist immer die spannende Frage. Der Punkt ist, dass Open-Source-Software deswegen stärker Verbreitung finden sollte, weil sie im Schnitt besser ist als Closed-Source-Software. Und diesen Beweis auch anzutreten, das ist die entscheidende Aufgabe für Hersteller und für Programmierer im Open-Source-Umfeld. Ich bin der Überzeugung, dass das so ist. Und ich will nicht die ganze Litanei von Qualitätsmerkmalen von Open-Source runterbeten, das kennt hier jede und jeder, sondern ich bin überzeugt, dass das so ist, dass gute Open-Source-Software besser ist als gute Closed-Source-Software. Und hier muss man dann genau gucken, was das heißt und wie man das begründet. Ich will ein kleines Beispiel nehmen. Wir haben eine Software Samba, die kam eben bei Peter Ganten schon in den Mund. Samba ist die Implementierung des Microsoft-Netzwerkprotokolles in Linux und Unix. Das ist nun keine Microsoft-Erfindung, sondern eine von IBM. IBM hat das SMB-Protokoll mal irgendwann erfunden und aus SMB wurde Samba. Und früher war das in jeder Linux-Box. Das heißt, man hat sich seinen SUSE Linux gekauft, seinen Fedora Linux und hat automatisch die Möglichkeit gehabt, sich einen kleinen File- und Print-Server in seinem lokalen Netz einzurichten. Heutzutage ist das Geschichte. Warum? Weil seit 2003 die Samba-Installationen bei kleinen und mittleren Unternehmen peu à peu durch Windows abgelöst wurden, weil dort eben Active Directory Einzug gehalten hat. Und das Samba-Team hat es komplett verpennt und verschnarcht und verschlafen und verschuldet, dass Active Directory unter Linux in diesem Jahr denn schlussendlich rauskam. Also 2012, knapp 10 Jahre, nachdem Active Directory das erste Mal irgendwo richtig aufschlug. Und was, da hat dann der auf der letzten Samba-Konferenz Dirk Hundl von der Intel gesagt, naja, wir haben gerade Peak Samba, das heißt, jetzt geht's abwärts. Und ich habe gesagt, nee, Peak Samba war 2008, nämlich der Höhepunkt der Samba-Installation draußen im Markt. Danach ist es abwärts gegangen. Nur, was ist inzwischen passiert? Samba ist eben nicht nur ein kleines Programm, das man sich auf seinem kleinen LAN-Server installiert, sondern ist eine Technologiesammlung, die zum Beispiel im Bereich Private Cloud Computing oder Clustering unvermeidlich ist. Wer größere Cluster aufsetzt, setzt die ab einer bestimmten Größenordnung nicht mehr unter Windows auf. Microsoft hat sich aus dem High-Performance Computing zurückgezogen, aus vielen anderen Bereichen auch. Richtig, richtig große Cluster, die beim Kunden stehen, laufen in der Regel unter Unix. Und das sage nicht ich, sondern IBM, eine EMC, eine Fujitsu, eine Hitachi und andere. So, und da gibt es immer eine Schnittstelle zum Windows-Host und da kommt eben das SMB-Protokoll rein und da ist Samba heutzutage sehr aktiv. Das heißt, Clustering-Mechanismen, Hochverfügbarkeit zu unterstützen und das neue Wort bei Private Cloud Computing heißt Elastizität. Das heißt, ich kann schnell Speicher rein und raus swappen, das Prinzip, nachdem ich halt Preiswertressourcen dazu und buche. Und das ist im Samba passiert. Man hat sich im Grunde gedreht. Man hat einen ganzen Kundenstamm weggehen lassen. Man hat eine breite Masse vor die Tür gekegelt und gesagt, geht woanders, kauft doch bei Microsoft. Und man hat dann gesagt, naja, wir können Technologie in ganz kleinen Bereichen sehr stark nach vorne bringen und hat das dann gemacht. Der Effekt ist, das war keine absichtsvolle Unternehmung, sondern das ist passiert, weil das Team im Grunde aufgesplittet ist und die eine Mannschaft aus dem Active Directory-Bereich nicht so richtig in die Füße kam. Inzwischen ist das geheilt und es ist jetzt spannend zu sehen, wie Open Source Software Samba 4 jetzt den Markt erobern wird. Es ist praktisch ein Restart-up und wir werden alle sehen, ob Microsoft und wir aus dem Samba-Team eigentlich jetzt die richtigen Antworten auf die Cloud-Herausforderung haben. Wie wird das eigentlich laufen mit Clients im Netz und was wird alles webbasiert sein? Werden wir nachher nur noch HTTP sprechen und so weiter? Kurzum, es gibt verschiedenste Mechanismen, wie sich Software entwickelt und man muss immer die richtige Antwort finden für seine Benutzer. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und auf der einen Seite haben wir Community-Projekte mit ungewisser Zukunft und auf der anderen Seite haben wir hochgradig professionell, und das ist ein wichtiges Wort neben kommerziell und open, professionell genutzte Software, die halt von bei denen es sich die Entwicklerteams einfach nicht mehr leisten können, Fehler zu machen oder in eine falsche Richtung zu gehen. Siehe zum Beispiel das Kernel-Projekt und die Streitereien über proprietäre Treiber im Kernel. Also hier ganz wichtiger Punkt, immer fragen, wer bin ich, wo arbeite ich, keine Panik in Bezug auf Software, die woanders vielleicht besser oder sogar proprietär hergestellt wird. Wir befinden uns längst im Wettbewerb und wer das mal nachgoogeln will, Gartner Hype Cycle, da geht es erstmal steil hoch, dann haben wir eine Spitze und dann geht es abwärts. Und dann hat man unten so eine Kuhle und dann geht es so langsam, aber stetig weiter hoch, wenn alles gut läuft. Und genau auf diesem Longtail, wo es langsam, aber stetig immer weiter geht, sind wir gerade, aber entsprechend andere auch. Und deswegen wird man auch manchmal durchgetauscht. Auf den zweiten Aspekt, den ich eingehen will, das ist das Stichwort Google und die Frage wir sind die 99%. Die Occupy-Bewegung hat sich diesen Spruch auf die Fahne geschrieben und gesagt, naja, wir sind doch eigentlich die relevanten Marktteilnehmer und wieso können 1% der Marktteilnehmer uns eigentlich sagen, was wir zu tun haben? Und wenn wir uns jetzt mal den Bereich anschauen, der da draußen Open Source erfolgreich ist, dann sehen wir Firmen wie Red Hat, dann sehen wir Firmen wie Google und andere, die in diesen Bereichen sehr viel machen, sehr viel unterwegs sind und dann kommt immer eine große Lücke. Das sehen wir nebenbei bei Facebook auch und bei anderen Geschichten. Es gibt immer einen großen marktdominierenden Hersteller und danach sortiert sich einiges weniges im Mittelfeld und dann gibt es relativ viel Kleines und Mittleres, fast wie eine Industrie. Verteilung hier in Deutschland. Und da stellen wir fest, wer schreibt eigentlich? Wird Software eigentlich nur noch in Firmen geschrieben? Stimmt es, wenn Red Hat sagt, ja, die meisten Entwickler, die relevanten Code beitragen, arbeiten bei uns oder bei anderen Firmen und damit bestimmt Red Hat im Grunde doch, wo die Software hergeht? Also hier die große Frage Community-Driven Business, Business-Driven Community. Da ganz kurz zwei Beispiele. Das Samba-Beispiel hatte ich eben schon gesagt. Samba heißt, da gibt es eine Software, danach gründet sich ein Unternehmen und das nimmt Aspekte auf. So, das heißt, wir in unserem Unternehmen sind nicht das Team. Das Team macht, was es will und wir versuchen, was zum Kunden zu tragen. Das Thema Business-Driven Community geht genau andersrum. Irgendjemand stellt eine Software her und sagt von Anfang an, ich mache das Open Source. Und dort bleiben in der Regel die Copyrights bei den Entwicklern des Unternehmens, zum Teil auch als Corporate Copyrights bei den Unternehmen. Und dann ist die spannende Frage, was ist denn daran Open Source? Lediglich die Hype-Marketing-Aussage, ja, wir sind Open Source, aber de facto kann es kaum einer richtig lesen und verstehen. Es gibt keine Entwicklungsumgebung dafür, weil das vielleicht unter so schrägen Bedingungen gemacht ist, dass man sich nicht aufsetzen kann. Also hier die Fragen, wenn das in Unternehmen passiert, wie frei ist die Software tatsächlich und was kann man da tun? Und wenn wir uns zum Beispiel Google, Apple und OwnCloud mal anschauen, Google und Apple sind zwei große Firmen, die sagen, ja, wir wollen Cloud-Dienste anbieten und Amazon vielleicht auch. Und da wird jetzt stark darauf hingearbeitet, die Leute in ihre eigene proprietäre Wolke zu ziehen. Und deswegen, Nils Magnus hat das eben gesagt, naja, und auch Peter Ganten, glaube ich, Cloud ist ja und Open Source, das befruchtet sich und das ist einander sehr wichtig. Das halte ich noch nicht für ausgemacht. Tatsächlich reden wir bei Cloud zurzeit über einen Marktkampf, sozusagen darin, eigentlich das Internet wieder abzuschalten und proprietäre Silos zu schaffen. Und zu sagen, und die Frage nicht zu beantworten, wie bekomme ich denn meine Daten möglichst einfach von Facebook über Google, über Apple, über andere sozusagen hin und her gezogen, sondern wie kann ich die Leute maximal halten. Wenn man sich nur mal anguckt, dass Suchen in Facebook gar nicht geht, dass Suchen in Google Plus schlechter ist als in Google und dass man sagt, ja, behalte die Leute immer in deiner Wolke, das sind Dinge, die ganz entscheidend darauf hinweisen, dass wir noch längst nicht fertig sind, ob Open Source im Cloud-Bereich da eine Rolle spielt, wenn wir uns zum Beispiel angucken, wie viel, und das ist jetzt kein Google-Bashing, sondern eine Betrachtung, die für andere genauso gilt, wie viel Google auf Open Source basiert und wie wenig Google an Quellcode und Open Source Software insgesamt zurückgibt. Aus wohlgemerkt aus seiner Basisinfrastruktur und den Dingen, die dort an Technologien erarbeitet werden, die alle Linux-basiert sind und die nur deswegen nicht wieder rausgegeben werden müssen, weil die Binaries nicht nach draußen gegeben werden. Deswegen muss auch der Quellcode nicht raus. Das ist GPL-konform. Und da gibt es dann einige Leute wie Cora Hartmann, der sagt, naja, Google frisst Entwickler, nämlich lässt längst nicht mehr so viel Quellcode raus, wie die Leute, die angeheuert werden, produzieren. Und zwar nicht im Ansatz. Das heißt, wir reden über kleine Prozentpunkte, die da rausgelassen werden. Und dann muss man immer genau gucken. Auf der anderen Seite gibt es Aktionen wie Summer of Code und eine sehr starke Förderbewegung. Und das muss man fair betrachten und muss dann aber auch für sich den Schluss ziehen, was stimmt denn hier? Werden die vertikalen Silos aufgezogen? Werden die Leute sehr stark da reingezogen? Verschiedenen Silos oder können Kollegen wie die hier von OwnCloud, die gesagt haben, nein, wir wollen eine offene Umgebung machen, jedem seinen Cloud-Server, jedem seinen Cloud-Client und alles in Open Source, können die langfristig Erfolg haben. Das ist eine spannende Entwicklung und wir müssen uns das wirklich anschauen, wo das hingeht. Und auch das Samba-Team, um das mal kurz zu erläutern, war in diesen ganzen Themen Business nicht ganz unschuldig. Man hat zum Beispiel relativ früh die GPL-V3 akzeptiert, was viele sagten, das ist kommerziell schädlich. Das ist ein abendfüllendes Thema für sich. Ich will da nur mal für die Leute, die im Thema sind, GPL-V2 und V3, das Kernel-Team, der Linux-Kernel ist unter V2 und die wissen auch genau, warum. Einige haben gesagt, nein, wir müssen sofort V3 machen, die der FSF früh gefolgt sind und haben jetzt auch massive Schäden dadurch erlitten, dass sie eben die V3 vertreten und damit eben nicht nur immer nur gut fahren. Wir arbeiten komplett unter V3, auch zum Beispiel bei diesem anderen Produkt, von dem ich erzählt habe, aber das sind Dinge, die liegen auf einem anderen Blatt. Oder das Samba-Team hat Verträge mit Microsoft gemacht in Bezug auf Überlassung von Technologien. Das war erstmal sehr positiv, weil man dadurch Spezifikationen hat, aber gleichzeitig ist man dadurch natürlich auch in Verpflichtung gegenüber Microsoft. Das heißt, die freie Software ist noch frei, die Entwickler sind es nicht mehr in allen Belangen. Komme ich zu dem letzten Punkt, den ich ansprechen wollte. Microsoft wird oft als sozusagen der klassische Gegner von Linux hingestellt. Und worauf ich sozusagen in Vorwegnahme der Bottomline darauf hinweisen will, Microsoft zum Beispiel und die Linux-Community sitzen eigentlich im gleichen Boot. Denn was wir machen, ist, dass wir Software überlassen. Wer schon mal im Vortrag von mir gehört hat, der kennt das Thema schon, aber ich will es hier nochmal sagen. Die Microsoft hat eine Euler, wir haben im Open-Source-Bereich eine GPL und wir überlassen Software. Das heißt, Software geht auf irgendeine Art und Weise mit irgendeiner Lizenz und Rechteübertragung per Lizenz zum Kunden und der kann sie dann nutzen. Da wird zwar mal gestritten vor Gericht, wie das dann erschöpft ist und ob Microsoft dann verbieten kann, dass es weiterverkauft wird, aber da sind die Gerichte mit beschäftigt. Aber im Großen und Ganzen ist das Überlassung. Im Gegensatz zu den Themen, die wir eben jetzt in Clouds sehen, dass nämlich Software nur noch zur Laufzeit überlassen werden und Daten nur noch zur Laufzeit überlassen werden. Wenn Amazon mir ein Buch von meinem Kindle löschen kann, weil Amazon einen Rechtsstreit verloren hat und deswegen auf allen Kindles das Buch, das Inkriminierte, was Amazon nicht mehr vertreiben kann, nicht mehr nur von Amazon nicht mehr vertrieben wird, sondern von allen Kindles verschwindet, dann muss man sich als Konsument schon fragen, was passiert als nächstes? Werden demnächst Stellen geschwärzt? Werden Bücher umgeschrieben? Wird der Benutzer des Kindles noch darauf hingewiesen, dass gerade das Buch, was er gestern noch gelesen hat, heute sich anders liest? Also wird da sozusagen ganz im Sinne Code is Law nachher Gesetzmäßigkeiten geschaffen, die keiner wollte, die aber aus dem Markt sich einfach so ergeben? Das sind spannende Fragen. Und genauso bei Softwareüberlassung, Sie bei Programmen, Sie wollen irgendein Textdokument editieren, aber dummerweise ist Ihr Cloud-Provider gerade insolvent oder darf diese Anwendung nicht ausliefern. Sie sehen, dass Samsung-Handys da jetzt nicht verkauft werden dürfen. Irgendwelche Apple-Dienste sind gerade abgeschaltet, weil einer ein Patentverfahren verloren hat und man kann es nicht nutzen. Was passiert denn, wenn Sie erstmal komplett auf cloud-basiertes Office umgestiegen sind und Ihr Office-Provider hat ein Patentverfahren verloren? Dann können Sie mal Ihre Dokumente nicht aufmachen. Und wenn Sie Pech haben, haben Sie Ihre Dokumente auch noch in der Cloud gespeichert und dienen im Wesentlichen dazu, dass ausländische Dienste dort kreuzweise Abgleiche machen mit Dokumenten, die sie sonst so schreiben oder die man glaubt, dass sie die geschrieben haben, von Bilderverwechslungen und Irrtum und den nachträglichen Folgen dann zu schweigen. Das heißt, wenn wir jetzt in die alten guten 80er, 90er Jahre zurückdenken, wo wir eine CD gekriegt haben, wo eine Microsoft-Software drauf war, das war alles easy. Und ich glaube, die Frage, wie wir uns hier verhalten dürfen, nämlich wie Open Source und Open Data, Open Access und alle diese Themen zusammenspielen, das ist etwas, wo Open Source als, ich sage jetzt mal frech, älteste Bewegung in diesem Bereich oder älteste Idee in diesem Bereich auch eine Verantwortung hat, mitzumischen. Ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, auch dort wieder nach oben gerichtet, Lobbyarbeit zu machen und dafür zu sorgen, dass zum Beispiel ein Unternehmen wie Ubuntu, das sagt, naja Leute, wir machen jetzt einfach mal einen neuen Desktop und der alte Desktop tut's nicht mehr, ihr könnt alle den neuen benutzen, der neue ist noch nicht fertig, aber ihr könnt ihn schon mal benutzen und die Leute dort dann sozusagen in der Usability zurückgetrieben werden und man dann immer weniger die Wahl hat, tatsächlich, wie das in der Open-Source-Welt früher möglich war, eine Wahl zwischen Technologien zu treffen. Also hier ist ein ganz wichtiger Punkt, die Herausforderungen der Zukunft sind viel dramatischer oder wichtiger als irgendwelche Grabenkämpfe mit irgendwelchen proprietären Herstellern, die es inzwischen längst verstanden haben. Damit will ich zum Beispiel bestimmte Aspekte von Microsofts Arbeiten im Management und Legal gar nicht schönreden, aber technologisch zum Beispiel bin ich der Meinung, dass wir da uns schon deutlich näher gekommen sind und so manches einfach nur noch Reflex ist. Nichtsdestotrotz ist Microsoft manchmal auch einfach Wettbewerber und da muss man dann aufpassen, aber das ist eben der gleiche Wettbewerb, wie wir ihn heute, wenn ich mir das angucke, zwischen LibreOffice und OpenOffice, mal sehen, wie viel Häme da noch bei Google Plus und sonst wo ausgekippt wird. Das ist ein Punkt, der dort eigentlich genauso läuft. Also für mich geht es immer darum, und das ist so mein Punkt, mit dem ich jetzt lieber zu Ende komme, auch wenn ich da noch ein paar Minuten hätte, dass Sie sich genau überlegen, in welchem Regime arbeiten Sie und für wer ist Ihr Kunde, wer ist Ihr Anwender und was bedeutet das für Ihre Beweglichkeit im Thema Open Source? Denn achten Sie darauf, das ganze Open-Source-Marketing ist Augenwischerei. Zum Schluss gibt es nur Kosten und ob das Subskription heißt oder Lizenz ist völlig irrelevant. Der Kunde sieht nur die Kosten, falls sie hier kommerziell unterwegs sind, und der vergleicht Kosten. Und ob ein Quellcode offen ist, interessiert die wenigsten Kunden und die Software muss schon besser sein. Und das ist mein Punkt. Achten Sie darauf, für wen Sie arbeiten. Haben Sie die bessere Software im Portfolio, wenn Sie Open-Source-Software anbieten, sonst nehmen Sie lieber die proprietäre. Danke.
Ja. Fragen dazu?
Ja, hallo. Ja, vielen Dank, Herr Loxen, für die tolle Darstellung von diesem Spannungsfeld zwischen Open Source und proprietärer Software mit dem Ausblick in die Zukunft, wo der Weg, ja, ist schwierig zu sagen, wo der Weg hingehen wird. Oder vielleicht bleiben wir einfach im Spannungsfeld und lavieren uns da durch.
Das war noch nie anders. Man muss immer aufpassen.
Und da wir keine anschließende Präsentation haben, können wir uns noch den Luxus leisten, ein paar Fragen zu stellen. Wir sind ja ein bisschen über die Zeit, aber das macht, denke ich mal, nichts. Für all diejenigen, die sich jetzt eine Frage haben, bitte Feuer frei.
Sonst nachher draußen.
Ja, das sieht nicht so aus.
Sonst rufe ich wen auf, wer was verstanden hat. Also das ist kein Problem. Aber ist keiner im roten Pullover da, also entfällt das halt.
Ja, ich trage heute gelb. Ja, dann vielen Dank nochmal, ja. Herr Loxen, für die tolle Darstellung. Danke.